Willkommen zu Datendoku Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Hier geht's um digitale Archivierung, Wissensmanagement und KI im Pharmabereich. Klar erklärt und praxisnah gedacht.
Wir archivieren unsere Labordaten doch im LIMS. Wir brauchen kein Archiv. Warum das problematisch ist, klären wir heute. Und damit herzlich willkommen bei Datendoku Digital mit mir, Julian Weber, und meinem Co-Host
Philipp Probasik.
Und mit dabei ist unser Special Guest heute, Norbert Bittner, Gründer und Geschäftsführer der UpToData GmbH. Lieber Norbert, stell dich doch einmal kurz vor.
Vielen Dank, Julian. Ja, mein Name ist Norbert Bittner. Ich mache in dem Umfeld von LIMS schon mein halbes Leben, eigentlich mein ganzes Leben rum, solange ich mein Geschäftsleben habe. Das heißt, wir implementieren seit vielen, vielen Jahren LIMS-Systeme in unterschiedlichen Märkten, in unterschiedlichen Bereichen. Und haben auch ein eigenes Produkt, das im streng regulierten klinischen Umfeld arbeitet. Und in dem Zusammenhang beschäftige ich mich natürlich ganz intensiv mit Archivierung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, einfach mal ein bisschen über die verschiedenen Aspekte, was Archivierung eigentlich ist und was Archivierung mit LIMS zu tun hat oder nicht mit LIMS zu tun hat, mal zu diskutieren. Danke für die Einladung.
Super, danke dafür für das Intro. Ich denke, das wird heute ein ganz spannender Termin, denn das ist etwas, was Philipp und ich auch immer wieder erfahren in Gesprächen, dass viele Laboranwender spezifisch sagen, digitales Archiv brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe ein LIMS-System, da wird archiviert die nächsten 25 Jahre. Wir hatten uns ja da schon vorher drüber unterhalten. Du hast da eine ganz andere Meinung zu. Sehr spannend, die heute mal zu hören. Vielleicht nochmal generell, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Archivieren im LIMS?
Archivieren im LIMS. Archivieren im LIMS ist für mich ein sehr problematisches Thema, weil man sich im Endeffekt erstmal die Frage stellen muss, warum archiviere ich überhaupt? Was ist denn eigentlich die Motivation, dass ich mich überhaupt um Archivierung Gedanken mache? Und da gibt's ja ganz viele Dinge. Es gibt in Deutschland unfassbar viele Regeln, aber es gibt auf der Welt noch mehr Regeln. Das heißt, je nachdem, in welchem Markt ich unterwegs bin, gibt es Archivierungsanforderungen unterschiedlicher Art. Und ich persönlich komme aus dem Umfeld, im klinischen Umfeld. Da heißt, ich muss 25 Jahre lang die Daten in einem herstellerneutralen Format haben. Und das ist natürlich eine Anforderung, die dem erstmal diametral widerspricht. Und das Zweite, wenn ich jetzt aber an weniger starke Anforderungen denke, gibt es rein praktische Dinge, wo ich sage, ich würde einem LIMS-System, sag ich mal, anspruchsvollere Archivierungsaufgaben nicht überlassen. Weil ein LIMS-System, ja, aber ich denke, da werden wir noch drüber reden, welche Argumente das sind. Aber wenn ich sage, ich will 25 Jahre archivieren und wenn ich überlege, ich schaue jetzt mal 25 Jahre zurück, da gab es für ein Archiv immer noch einen Archivar, der einen großen Raum bewacht hat, in dem ganz viele Ordner standen. Und wenn man jetzt schaut, wo wir heute sind, und ich versuche in 25 Jahren in die Zukunft zu denken, ja, und wenn man sich überlegt, was in den letzten paar Jahren passiert ist im Tech-Markt, weiß ich nicht, ob der Ansatz, ich archiviere in meinen LIMS, an der Stelle zu Erfolg führen kann.
Das ist sehr spannend mal zu hören. Für mich nochmal kurz der Schwank, ihr mit UpToData, ihr seid ja quasi hauptsächlich im regulierten Bereich unterwegs mit eurem LIMS, oder? Oder mit euren Produkten generell?
Wir haben einen Schwerpunkt im pharmazeutischen Umfeld, ja, aber wir implementieren auch bei Geräteherstellern, ganz normalen QC-Laboren, wo eben auch, sag ich mal, reduzierte Archivierungsfragen ein Thema sind.
Aber am Ende sind sie immer irgendwie ein Thema, würde ich sagen, oder? Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, also ja, es ist fast immer ein Thema, über Archivierung zu reden, aber bei ganz vielen fehlt einfach der Hintergrund, finde ich. Ja. Es fehlt der Hintergrund, warum ich eigentlich archiviere. Und dann manchmal glaube ich, dass bei Archivierung ein ähnliches Ding greift, wie es bei manchen ISO-Zertifizierungen greift. Es geht darum, die Norm zu erfüllen. Aber den eigentlichen Nutzen, den ich aus dem Archiv ziehen kann, der kommt dann einfach zu kurz.
Das ist ja nochmal ein interessanter weiterer Schritt, den wir ja auch immer wieder beleuchten und vielleicht noch am Schluss besprechen können. Was bringt uns denn da noch ein Archiv über diese reine Pflichterfüllung, ne? Was natürlich das Wichtigste ist. Aber was mich nochmal zurückgehend interessieren würde, ist so ein LIMS, sagtest du ja, kann halt 25 Jahre archivieren, ist so ein Thema, funktioniert das überhaupt? Aber es gibt ja auch noch... Was? Kann es eben nicht.
Kann es nicht eben.
Genau. Aber abgesehen davon, von der langen Zeitdauer, muss man doch in einem Archiv, wenn man da zum Beispiel dem Annex 11 folgt, also der EU-Regulation für GMP oder GXP-Labore, müssen auch bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Das hatten wir gerade letztens wieder. Also das ist, und dabei nicht mehr ganz sicher, ob das ein LIMS erfüllen kann, dass man Read-Only hat, dass man diese Checksum-Geschichten hat, dass man den Backup physisch getrennt von dem eigentlichen Archiv hat. Das heißt, man müsste ja all diese Sachen auch in einem LIMS-System umsetzen können. Und selbst da bin ich jetzt nicht so tief drin. Aber ob das überhaupt erfüllt wird?
Ich glaube, da greift so ein bisschen die Wirkung des Faktischen. Wir selbst arbeiten im Umfeld von einem LIMS-System, dass das nicht kann, nicht archivieren kann, beziehungsweise es kann, in Anführungszeichen, eine Studie in einen Archivstatus setzen.
Mhm. Ja. Archivstatus ist ja schon ein guter Stichwort.
Genau, Archivstatus ist dann das Stichwort. Aber wenn es dann wirklich darum geht, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen und insbesondere dann die Anforderung, dass das Ganze menschenlesbar sein soll, dass es, keine Ahnung, über den Zeitraum in dem System bleibt und dann auch im neutralen Format bleibt, das ist einfach unglaublich schwierig zu erfüllen, weil ich im Endeffekt sage, ich habe ein System, dann, wenn ich sage, ich archiviere jetzt wirklich über 15 Jahre, habe ich einen Vendor-Lock, das heißt, ich komme aus dem LIMS gar nicht mehr raus, das heißt, wenn ich einmal auf dem LIMS bin, bleibe ich mein ganzes Firmenleben auf dem LIMS, in diesem LIMS stecken. Ich kann keine den Innovationen, die es vielleicht im Markt gibt, nicht folgen. Und wenn ich sage, dass ich archiviere jetzt das LIMS mit meinen Daten, das ist ja dann noch viel schlimmer, weil dann habe ich dann ein LIMS-System stehen, das ich am Leben halten muss, das ich im Lebenszyklus dieses LIMS weiter betreiben muss, damit es einfach in 15 Jahren noch funktioniert. Ich kann also nicht einfach sagen, ich schalte es ab und schalte es in 15 Jahren wieder an, da weiß ich ja gar nicht, kann das überhaupt noch jemand bedienen? Kann es überhaupt noch jemand, keine Ahnung, überhaupt hochfahren? Und da fällt mir eine Geschichte ein, also in einem Podcast, da können wir Geschichten erzählen. Wir haben einen Kunden, der hat vor 20 Jahren ein Chromatographiesystem abgeschaltet. Ja, und das heißt, es mussten auch alle Daten damit archiviert werden. Und weil es genau dieses Problem hatte, hat dieser Kunde dann die beiden letzten PDB-11, die es auf dem Markt gab, gekauft und hat die beiden Maschinen im Keller stehen. Und keine Ahnung, falls es irgendeinen ITler gibt, der diesen Podcast hört, der wird einfach in, keine Ahnung, ans Schwärmen geraten. Keine Ahnung. Aber der Punkt ist, es ist eine Maschine, die war in den 80er, 90ern extrem weit verbreitet von der Firma DEC. Mhm. Ja, und wurde quasi so, wie man heute PCs hat. Es waren sehr viel teurer, aber egal. Auf jeden Fall, sie bedienen sich nicht von alleine. Es gibt normalerweise eine ausführliche Schulung. Ich weiß nicht, ob sie in 10 Jahren, wenn die Maschine aus dem Keller holen und nochmal Daten anschauen wollen, ob sie irgendeinen Menschen auf der Welt finden, der noch weiß, wie man diese Maschine überhaupt bedient. Und das ist im Prinzip das Problem, das auch auftaucht mit einem LIMS. Das heißt, wenn ich jetzt am Anfang im LIMS zu archivieren, heißt das, ich muss von einer LIMS-Version zur nächsten LIMS-Version gehen. Ich muss von einer Datenbankversion, die darunter liegt, zur nächsten Datenbankversion, Betriebssystem-Updates machen. Und wenn ich dann im regulierten Umfeld bin, bin ich richtig gekniffen, weil das bedeutet nämlich, dass ich jedes Mal wieder revalidieren muss, obwohl nichts Sinnvolles in Anführungszeichen mit dem System hier passiert, außer dass die Daten da drin gespeichert werden. Mhm. Das heißt also, ich habe einen extremen Overhead und Wasserkopf quasi, den ich betreiben muss, wenn ich ein System, also mir ist im regulierten Umfeld, dann muss ich eben das validieren. Nichtsdestotrotz, wenn ich sage, ich habe das selbst mit einer 10-jährigen Archivierung und ich muss jetzt nicht den Regulatoren unterliegen, aber in 10 Jahren soll es noch funktionieren, dann sind wir bei Windows, schieß mich tot, Windows 32, ne? Ja, ja. Und SQL-Server, ich weiß nicht was. Mhm. Das heißt dann, das muss alles nachgezogen werden. Bin immer wieder dabei.
Und das ist diese Vendor-Seite, diese externe. Und dann meine ich halt immer noch, zumindest sagen unsere Qualitätsleute, dass selbst die LIMS, wenn sie dann laufen, dass die dann eigentlich genau genommen gar nicht die Anforderungen an ein volles digitales Archiv erfüllen würden. Vielleicht ist es auch. Also es wird gesagt, wie du sagtest, Archivstatus setzen und dann denkt man, ja, es ist ein Archiv, es ist jetzt sicher. Aber wenn man sich dann genau die Kriterien anfüllt, auch nach Alcoa Plus und die ganzen Geschichten oder Annex 11, dann lügt man sich, glaube ich, oft was selbst vor.
Ja, aber das wird, ich meine, das an der Stelle sind natürlich auch die Regulatoren oder die Prüfer in Anführungszeichen gefragt, weil die das teilweise auch einfach akzeptieren. Also bei diesem LIMS ist es faktisch so, es gibt keine Möglichkeit aktuell, dieses LIMS zu archivieren. Ja, das heißt, die Regulatoren, die Prüfer, die dann in die Firmen kommen, sind an der Stelle natürlich dann schon geneigt zu sagen, okay, ja, wir wissen, dass das nicht geht, und aber ihr müsst das, das und das machen, ja. Und im regulatorischen Umfeld gibt es ja dann, wenn ich hier nicht an 21 CVR 11 denke, die Anforderung, dass das sogar human readable sein soll. Ne? Das heißt, dann hört es ja ganz auf. Wenn ich ein Binärformat habe und brauche die Anwendung dafür, dann ist das human readable extrem stark eingeschränkt.
Aber man könnte ja da zum Beispiel sagen, wenn man denn sagt, ich mache es extern, also nicht in meinem LIMS, dann könnte ich ja sagen, ich exportiere mir Reports und sowas, die das dann entsprechend da human readable und veränderbar auch immer speichern. Ja, das kann ja ein Archiv sein. Ich möchte aber nochmal auf einen anderen Punkt zum Beispiel zurück. Erstmal finde ich es toll, dass du das Thema Vendor-Login ansprichst, obwohl du selbst ein Vendor bist. Das quasi dir ja selbst eigentlich positiv zugutekommt, der klassische Vendor-Login. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man das nochmal erwähnt, weil da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Wir hatten jetzt, Philipp und ich, wir waren auf der, wie hieß das, Digital Lab Summit, glaube ich, in Berlin. Mhm. Ich glaube, so hieß das. Die Konferenz war eine relativ neue Konferenz zur Labordigitalisierung organisiert. Und da hatten einige auch darüber eigentlich gesprochen, wie sehr man doch eigentlich abhängig ist von vielen Herstellern, von den Nischen, in dieser Nische, in der wir uns alle halt bewegen, in der Labornische, oder eigentlich von wenigen Herstellern, man eigentlich abhängig ist von wenigen ganz großen dann. Und der Vendor-Login, denke ich, ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man einfach für die Zukunft immer bedenken sollte, wenn man vielleicht doch mal sagt, ich will jetzt wechseln, weil da kommen doch ein paar interessante Unternehmen, die noch innovative neue Produkte produzieren, wie zum Beispiel ihr, wo man einfach sagt, vielleicht macht es Sinn, die große Krake da mal liegen zu lassen und zu jemandem zu gehen, der voll spezialisiert ist in dem Bereich und so weiter und so fort. Also finde ich ein ganz spannender Ansatz. Genau. Ich wollte eigentlich nochmal genau auf das Thema CDS hinaus. Das hattest du eben kurz angesprochen, diese Geschichte mit dem alten System, was man sich denn da zurechtlegt.
Mit CDS meinst CDS, du?
Genau, das Thema, ich archiviere mein CDS-System oder ich wechsle dieses.
Chromatographie-Datenbanken.
Chromatographie-Datenbanksystem. Da gibt es übrigens ein White Paper dazu, was wir verfasst haben. Wer da Interesse hat, einfach im Nachgang uns schreiben. Aber dieses Thema betrifft ja immer noch ganz viele Firmen. Und wir hatten erst vor kurzem wieder mit einem Berater darüber gesprochen, der sagte uns, bei vielen führenden Pharmafirmen gibt es noch ganz viele dieser besonders alten PCs, Windows XP und was weiß ich, mit alten CDS-Systemen drauf, wo alle hoffen, hey, hoffentlich fällt der nie aus, weil wir müssen noch 15 Jahre durchhalten oder so ab jetzt, ja. Und ich glaube, da kann eine gute Archivierungsstrategie, und zwar eine ganzheitliche, also zu sagen, nicht nur, ich hole mir irgendwie einen Server und pack das da drauf, sondern eben, wie kann ich sicherstellen, dass die Daten noch lesbar sind? Wie exportiere ich Daten? Ne? Wie bringe ich die aus meinem LIMS oder aus meinem CDS rein ins Archiv? Das spielt ja alles eine ganz, ganz große Rolle. Und ich möchte mit dir nochmal über ein ganz anderes Thema sprechen, was du auch schon mal in einem Vorgespräch auch gesagt hast, was ja auch ein Problem ist, ist die Technologie. Du hattest es eben kurz erwähnt, also die Weiterentwicklung der LIMS-Technologie an sich. Also da kommen neue Programmiersprachen, die man vielleicht nutzt und alte, die man nicht mehr nutzt, weil neue Web-Technologien, vieles geht ja in die Cloud SaaS, auch da habt ihr ja viel Erfahrung, seid selbst auch in der Cloud und im SaaS-Bereich unterwegs. Wie ist da deine Meinung zu diesem Thema?
Das ist ja im Prinzip Technologieverlust, ja, dass ich nicht in die Zukunft komme mit der Technologie, auf der ich jetzt gerade sitze. Und sagen wir, das ist ein Thema für mich. Das zweite, da will ich gerade mal einen Schritt zurückgehen zu den Formaten. Und du hast das erwähnt, ihr habt ein gutes White Paper da geschrieben in dem Zusammenhang, um die Dinge wirklich langfristig zu archivieren. Um jetzt, und ich meine, das sind ganz viele Aspekte, die da mitspielen. Das heißt, wenn ich von einem alten System auf ein neues System wechseln will, sagen zumindest die großen Hersteller immer, es gibt die Migrationspfade. Ich persönlich habe in meinen letzten 25 Jahren noch kein System erlebt, keine Migration erlebt, wo die Daten wirklich von einem System ins andere System übernommen wurden. Es wurde dann das gemacht, was du gerade angesprochen hast, nämlich da wurden dann die Ausdrucke gemacht von den Daten oder, keine Ahnung, CVAs ausgedruckt oder Berichte, und die wurden dann irgendwo archiviert und mit ein bisschen Mut zur Lücke dann gesagt, okay, das ist unser Archiv.
Aber die eigentlichen Binaries sind ja nicht mehr lesbar in dem neuen System, das meinst du jetzt damit, ne?
Das ist dann, die Binaries sind nicht mehr lesbar, und wenn ich dann gerade denke an, also gerade die Situation, die du jetzt geschildert hast mit einem Windows XP-Rechner und einer alten Software, da habe ich ja noch nicht mehr das, was mit dem LIMS-System passiert. Ne? Das heißt, da sagt die Firma XYZ zu einem Tag, wir supporten diese Software nicht mehr. Dann sind wir im Jahr 2020, und im Jahr 2025 ist die Maschine, auf der das lief, out of support, das Betriebssystem, das out of support. Und dann gab es, das gab es ganz clevere, die gibt es jetzt nicht mehr, es gab so ein ganz cleveres Archivierungskonzept, wo dann Leute versucht haben, diese Maschinen einfach zu virtualisieren und dann in der virtuellen Umgebung irgendwo überleben zu lassen. Aber das, da werden sie halt auch wieder eingefangen, weil irgendwann unterstützen diese virtuellen Virtualisierungsumgebungen auch nicht mehr die Betriebssysteme und dann ist man genauso gekniffen. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man wirklich sagt, ich will das langfristig, wirklich langfristig wiederverwertbar und recherchierbar speichern, hat man außer in herstellerneutralen Format, außer einem herstellerneutralen Format gar keine andere Chance.
Und es sind ja zwei Sachen, also herstellerneutrales Archiv und herstellerneutrales Format. Ne? Also es sind ja zwei, letztlich einmal ist es die Umgebung, ne? Lebenswertes Archiv und dann aber in einem externen Archiv und dann in einem, genau, in einem PDF oder Open, was immer, Source-Text-Format. Ja, genau. Ne?
Und da gibt's ja Ansätze, ne? Da gibt's ja keine Animal, war ja, ist ja ein Ansatz, der vielversprechend aussah, muss man sagen. Mhm. Es gibt einige, die sich immer noch drum kümmern. Ich habe eine Initiative mitbekommen von der Seite der Anwender, die dann wirklich versucht haben, in Animal ein Format zu definieren, haben mit viel Aufwand ein Paper geschrieben, wo eben gesagt wurde, so, in diesem Format können wir jetzt unsere Chromatogramme archivieren. Ende vom Lied war, dass es keinen gejuckt hat. Mhm. Ja, das heißt, kein Hersteller hat es umgesetzt und der eine Hersteller, der es umgesetzt hat, hat irgendwann gesagt, das ist jetzt auch egal, weil es nutzt keiner, es will keiner was dafür zahlen, also stellen wir es einfach wieder ein. Ja, das heißt, wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir die Langzeitarchivierung nur mit solchen Mitteln machen können, wie ihr es im Papier beschrieben, in eurem Paper beschrieben habt.
Also mit Workarounds. Wir müssen irgendwie einen Workaround finden, der das quasi löst. Ich will nochmal ganz kurz auf ein anderes Thema, aber trotzdem Vergleichbares. Es geht nochmal um die Lebenszyklen. Also ich meine, als du App2Data gegründet hast, das war so, wie lange gibt's euch jetzt? 25 Jahre, 30?
Ich wage es kaum zu sagen, ja.
Also auf alle Fälle schon zu den Anfängen der LIMS-Systeme überhaupt, als es anfing. Ihr wart gleich am Anfang quasi mit dabei, mit die ersten am Markt. Und wie würdest du sagen, hat sich jetzt eigentlich dieser Lebenszyklus verändert? Wie war das damals? Wie lange hat man LIMS damals benutzt? Die klassische wahrscheinlich On-Prem, die es dann damals gab. Und was würdest du sagen, wie viel schneller geht das jetzt alles, dieser Systemwechsel generell?
Ich glaube, der Systemwechsel generell geht nicht dramatisch viel schneller, sage ich mal, als es am Anfang war. Das ist ja auch ein betriebswirtschaftliches Problem. Ne? Ja. Zu sagen, ich kann ja nicht alle 3 Jahre, auch wenn der Hersteller mir ein Update anbietet, wirklich ein Update machen. Ne? Das muss ich ja irgendwie auch wieder rechnen an der Stelle. Also ich sage mal, ich glaube, dass diese Zyklen sich da nicht dramatisch verändert haben. Die sind wahrscheinlich ein bisschen kürzer geworden. Was sich aber natürlich geändert hat, ist die Innovationskraft im Markt. Ne? Also wenn ich sehe, was zwischen, sag ich mal, Mitte der 90er bis Mitte der 20er Jahre passiert ist und was seit dem Anfang der 20er bis heute passiert ist, das sind Welten, das sind technologische, so gigantische technologische Unterschiede, dass das also aus meiner Sicht fast keine Brücken mehr dazwischen gibt. Ne?
Was ist das? Was hat sich da getan aus deiner Sicht? Was waren da die relevanten Entwicklungen der letzten Jahre?
Gerade mit der Cloud, also die Cloud-Plattformen, also echte Cloud-Plattformen, nicht einfach den On-Prem-Server ins Internet stellen und sagen, das ist eine Cloud. Das ist ja auch keine Cloud-Implementierung. Wenn ich dann wirklich zu den Cloud-Lösungen gehe, die sind technologisch so weit von den Standard-Lösungen entfernt, manchmal sehe ich keine Brücke zwischen diesen beiden Systemen mehr. Das ist einfach ein ganz anderer Ansatz, andere Workflows in den Systemen, die zwar immer noch das Labor unterstützen, aber dann das Labor anders unterstützen und anders vorgehen, Daten anders speichern, Daten anders bereitstellen.
Das sind ja alles IT-Themen eigentlich, aber hat sich auf der Nutzerseite was verändert? Die bessere Nutzbarkeit oder andere Anforderungen aus den Laboren? Oder ist es noch so wie vor 20, 30 Jahren?
Oh je.
Das ist so, LIMS ist ja so ein Thema, das gibt's schon immer und das klingt immer so, ja, nach Schubladen für mich.
Es hat sich, sag mal, wenig in der Denkweise geändert, wie häufig an LIMS rangegangen wird, nämlich dass es im Prinzip der Ersatz der Dokumentation auf der Bench ist. Ne? Mhm. Und LIMS können heute halt viel mehr sein. Ne? LIMS können aktiv im Labor den Arbeitsfluss organisieren, können helfen, Dinge leichter, schneller zu machen, können Daten zur Verfügung stellen, Echtzeit. Das sind Dinge, die auch relativ häufig nicht, wirklich nicht so benutzt werden, ne? Weil der, Weil eine LIMS-Einführung bedeutet immer einen extrem tiefen Einschnitt in die Organisation der Firma. Ja, das heißt, man muss im Prinzip alles das, was in der Firma war, wird auf die Probe gestellt und in Frage gestellt. Kann ich das wirklich abbilden im LIMS? Kann ich es überhaupt abbilden im LIMS? Ne? Soll ich es abbilden im LIMS? Und manchmal geht dann dabei auch die Möglichkeit, eben zu Effizienz zu steigern, auch verloren. Aber das sind Dinge, das, ich glaube, das hat sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert. Ob das jetzt eine PDP-11 war, die ich vor Mitte der 90er eingeführt habe, oder ein Cloud-System, das ich heute einführe. Die Menschen sind die gleichen Menschen geblieben wie früher.
Ich fände das Thema, will ich nochmal kurz aufgreifen, das Thema Effizienzsteigerung. Also im Grunde genommen ist ein LIMS ja, wie du schön gesagt hast, ich gucke mir meine Prozesse an und stelle die auf den Prüfstand und gegebenenfalls muss ich sie einfach anpassen, weil sie im Softwarebereich gar nicht so abbildbar sind. Ne? Dafür gibt es dann andere Workflows und so weiter. Also das Thema Effizienz, ich werde dadurch effizienter, ich habe weniger manuelle Arbeitsschritte, vielleicht kann ich also Dokumentation, die mir sonst, weiß nicht, 20 Minuten geraubt hat, in 5 machen oder weniger, ne, durch das LIMS. Und witzigerweise gab es da wieder zurück auf diese Digital Lab Summit einen Vorredner von einem ganz namhaften deutschen Pharmaunternehmen, der sagte, bei denen in der Forschung und Entwicklung hat die Softwareautomation, Philipp, bitte berichtige mich, ist ja schon wieder ein paar Tage her, aber soweit ich mich erinnern kann, 80% Effektivitätssteigerung hervorgerufen. Im Gegensatz zur eigentlichen Labor-Hardware-Automation, die gar nicht so einen großen Anteil hat und von der Kosten-Nutzen-Rechnung viel schlechter dasteht, als ich hole mir jetzt eine neue Software. Also das Butter-und-Brot-Geschäft, der Verdünnungsautomat und was weiß ich, der ist eigentlich, der kann zwar automatisieren und kann ganz viele Probenvorbereitungsschritte, der ist aber so teuer, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt. Dafür aber die Software, die viel effizienter, die mir wirklich meine ganze Manpower da auf der Seite der Dokumentation und wie ich dokumentiere, erleichtern kann, da einen viel größeren Hebel bei denen zumindest ausgemacht hat. Und die gesagt haben, wir machen gar nicht so sehr in Hardware-Automation, sondern in Software-Automation. Das ist eigentlich unser Kernthema. Da sehen wir den größten Hebel in der Effizienzsteigerung.
Ja, klar, das deckt sich zumindest mit meiner Erfahrung. Ne? Also wir haben ja neben dem LIMS noch eine zweite Lösung, habe ich ja gesagt, die im Umfeld von klinischen Studien zugange ist. Und da gibt es halt diese regulatorischen Anforderungen, die halt verhindern, dass man sehr flexibel Berichte erstellen. Und die flexiblen, also die nicht verhindern, sondern die das flexible Bericht erstellen sehr, sehr kompliziert machen. Das heißt, gibt es zum Beispiel den Prozess, dass die Kollegen wirklich Word-Dokumente erstellen und die Daten per Hand aus dem System in die Word-Dokumente kopieren und dann diese Word-Dokumente hinterher nochmal validieren müssen, weil das natürlich kritische Patientendaten sind, ne, die nicht falsch sein dürfen, wenn sie in die Zulassung gehen. Das heißt, an der Stelle hat man ganz leicht durch die Automation, ne, die wir in unserer Lösung zum Beispiel bringen, hat man ganz leicht 80% Steigerung, ohne lange drüber nachzudenken, weil das Double-Check, das Übertragen, das Übertragungsfehler, das ist ein Riesenthema. Und da greift ja quasi jetzt dann auch die neue Technologie, die wir im Endeffekt haben. Ne? Also wir haben Systeme, die werden jetzt extrem offen. Ne? Es gibt offene Schnittstellen zwischen Cloud-Systemen, um Daten von A nach B zu bringen. Wenn ich jetzt an so ein klassisches LIMS denke, das ich auf einem Server installiere, wie kriege ich dann von A nach B? Dann mache ich eine CSV-Datei. Ne? Also kringeln sich jedem Qualitäter die Fußnägel, weil er sagt, okay, das habe ich da plötzlich eine Datei liegen, in der liegen regulatorische Daten drin, irgendwo auf einem Server, da kann irgendwer die Datei aufmachen, was reinschreiben und wieder schließen, ne, ohne dass irgendwer merkt. Ja, und das sind dann die Dinge, wenn ich dann moderne Systeme benutze, Cloud-Systeme benutze, die offene Schnittstellen haben, APIs haben, die Daten austauschen können, ja, dann habe ich da natürlich einen riesen Gewinn, weil ich plötzlich geschlossene Kreisläufe herstellen kann. Einmal Validierung, das Monitoring hinterlegen, dann habe ich da zwei Systeme miteinander verbunden im Hintergrund, ohne dass da nochmal jemand sitzen muss und muss dann die Daten von A nach B übertragen oder die Daten, wenn sie von A nach B sollen, irgendwo zwischenspeichern und wieder laden und dann nochmal überprüfen, ob das beim Laden nicht irgendwas schiefgegangen ist.
Das klingt wirklich abenteuerlich.
Ich finde diese API-Sache eigentlich hat ja eine Riesenchance, vor allen Dingen zu einem Punkt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich sage immer, mittlerweile, es gibt ja so viele Speziallösungen, die den Teilprobleme hervorragend lösen, aber manchmal nicht die Gesamtlösung. Und so kann ich aber sagen, statt mir ein riesiges, so ein Allwetterreifen als LIMS oder wie auch immer hinzustellen, wo alles irgendwie mit drin ist, zu sagen, ich hole mir eine Speziallösung, die in dem Bereich super spezialisiert ist, die in dem Bereich on the peak ist. und pack mir noch denn ein passendes LIMS dazu und noch ein passendes Archiv und was weiß ich und hab dann vielleicht drei Tools. Da würden ja vor 10 Jahren alle gesagt, oh, das ist ein Tool-Wust, hat man so viele Tools, aber heute eigentlich kein Problem mehr, weil ich habe API-Schnittstellen, ich kann die Tools miteinander sprechen lassen. Im Zeiten von SaaS, von Cloud habe ich einfach zwei Browserfenster nebeneinander offen. Ich bin nicht mehr abhängig von irgendwelchen PCs. Wie siehst du das denn, Norbert?
Ja, das ist im Prinzip genau der Weg. Ja. Das heißt, die Offenheit, die in den Cloud-Systemen, in den modernen Cloud-Systemen gemacht werden, mit den offenen APIs, mit den offenen Formaten, die es dazwischen gibt, das ist wirklich der Weg dahin. Das kostet, wir sind auch wieder an dem Punkt momentan, wo diese Systeme kommen, wo die Systeme auch wirklich am Markt sich etablieren. Integration kostet dann immer noch Geld. Das ist der Punkt. Das lohnt sich für kleinere Unternehmen wahrscheinlich noch nicht. Aber ich meine, Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich hoffe dann immer noch, dass sich dann doch irgendwann mal die Menschen dazu durchringen können, die Hersteller durchringen können, zumindest die Formate ein bisschen austauschbarer zu machen, dass nicht jede Schnittstelle wieder programmiert werden muss an der Stelle.
Aber in Zeiten, ich sag mal, von REST-APIs oder wenn man sagt, wir haben jetzt, weiß nicht, ein System X, ich sag jetzt mal ein LIMS-System und dann kommt da noch ein Archiv mit dazu. Das ist eigentlich eine Standard-Kombi, zum Beispiel in der Pharma. Da kann man ja sagen, der Hersteller X und Y sprechen einmalig zusammen, bauen eine Schnittstelle und immer wenn die zwei Tools gemeinsam in irgendeiner Form gekauft werden, wird die einfach schnell verbunden, das geht relativ zügig und dann habe ich ja zwei Tools, die schön miteinander kommunizieren, wovon nach B Daten transportiert werden und ich dann eben genau das, was du sagst, diesen Vendor-Login zum Beispiel da vermeide. Oder eben, wie ich das eben gesagt habe, ich möchte zwei Lösungen, die in ihrem Bereich, in ihrer Nische, in der Labornische nochmal eine Nische gefunden haben, wo sie absolut super performen und ich möchte die beiden zusammenbringen, um das Beste dabei rauszuholen. Ich glaube, zur heutigen Zeit ist diese Hürde viel geringer als, vor 10, 20 Jahren, wo ich mir drei CS-Systeme hinknalle, noch 5 Installationen auf jedem Client-Server brauche und dann muss ich die öffnen, da wird dann RAM verbraucht und was weiß ich, der Rechner geht down, weil er mit den zwei Lösungen gleichzeitig nicht laufen kann. Das ist ja heute in der Zeit des Internets, wo ich eigentlich nur noch das brauche und mit allen Rechnern, Tablets arbeiten kann, ja eine ganz schöne, sag ich mal, Hilfe und kann mir da Effizienz boosten und vielleicht sogar am Ende günstiger sein, als wenn ich sage, ich hole mir eine riesen Gesamtlösung, die ist noch vielleicht zu programmiert, 1000 Sachen, weiß ich nicht. Also so kann ich mir vorstellen, dass da gerade kleine Unternehmen von profitieren können, weil sie da Standardlösungen kaufen können, statt sich denn was machen zu lassen, so teuer. Ne?
Ihr sagt also beide, dass durch die zunehmende Cloudisierung, dass alles in der Cloud ist, die Interaktion sogar leichter wird zwischen verschiedenen Tools und Systemen. Und dass das, weil ich sehe das immer noch so ein bisschen schwierig, aber ihr meint, weil mit APIs haben wir ja schon seit 20 Jahren gearbeitet, auch bei on-prem installierten Systemen. Und das war immer komplex. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen ein neuer Aspekt. Also das seht ihr wirklich so.
Also ich kann ja mal kurz aus der Analytik rausholen. Zum Beispiel, was immer ganz schwierig ist, nehmen wir mal an, du hast ein Shimazu-System und Chromeleon und Waters HPLC. Heutzutage ist es ja immer noch on-prem und theoretisch, das ist ganz schwierig. Du kannst nicht drei CDS-Systeme meistens, das funktioniert nicht gut, auf einem Rechner laufen lassen. Also drei Systeme zusammen, API hin oder her. Die meisten sagen dann, nein, ich hole mir zwar verschiedene Hersteller, aber ich entscheide mich für eine Software, damit ich genau das nicht habe, damit ich nicht ganz verschiedene Softwareversionen habe. Zum einen, klar, das ist auch das Thema Umgewöhnung, aber das andere ist, ich kriege das gar nicht auf einem Rechner, auf einer Landschaft gut zum Laufen, weil sich das zum Teil beißt, die nutzen gleiche oder unterschiedliche Ressourcen, da kracht dann der Rechner zusammen, alles sowas. Selbst manche Hersteller sagen ja aus dem eigenen Hause, du kannst nicht unsere Software X mit unserer Software Y auf einem Rechner betreiben. Selbst das geht ja zum Teil bei On-Prem gar nicht. Ja. Das ist ja in der Cloud ganz anders.
Das betrifft ja eigentlich das Thema API. Das ist ja genau das Thema. API bedeutet, ich brauche ein Stück Code auf dem Rechner, das mit der Software spricht. Ne? Und wenn ich jetzt woanders hin will, der Rechner, der nebendran steht, dann muss ich ja die Daten trotzdem immer von diesem Stück Code, das auf dem einen Rechner läuft, zu dem anderen Rechner bringen. Und das ist quasi durch die Cloud-Technologie und durch die Art und Weise, wie in der Cloud entwickelt wird und durch die Standards, die es in der Cloud-Entwicklung gibt, quasi von Hause aus schon eingebaut, weil quasi alle Cloud-Software mit über diese Schnittstellen funktioniert. Ne? Also wenn die Software richtig geschrieben ist, ist das nicht ein Frontend, irgendein Stück Software, das dann im Browser läuft und dann macht das irgendwas mit dem Backend, sondern faktisch ist es ist eine Software, die im Backend alle Funktionen hat, die über APIs nach draußen gegeben werden und da gibt es eine Implementierung im Frontend, die genau diese APIs aufrufen, ob das Frontend ist oder ob das eine andere Software ist. Und diese API aufrufen geht einfacher im Internet, weil das ist ein Browserprotokoll. Das heißt, ich sage, dieser Server mit dem Protokoll, da möchte ich jetzt die Daten herholen. Und wenn ich dann alle Credentials habe und die Security sichergestellt ist, ist das einfach da. Und wo man das dann wirklich sieht heutzutage, ja, das ist, was wirklich ist, ich weiß nicht genau, wie weit ihr in KI, in der KI-Technologie drin seid. Es gibt diese Technologie von Anthropic, die sie entwickelt haben mit MCPs. Das ist aber ein Riesenwurf, weil genau diese ganzen Cloud-Lösungen haben quasi die Endpunkte, quasi die Sprache schon jahrelang veröffentlicht. Ne? Es gibt alle möglichen Software, die diese Endpunkte ins Internet veröffentlichen, aber die nur über diese APIs angesprochen werden können. Mit dieser Technologie MCP sind jetzt plötzlich diese Softwaren offen. Ja? Das heißt, ich kann mich an meine KI setzen und kann sagen, schau mal in meinem SAP-System nach, ob es die in die Bestellung gibt.
Mhm.
Ohne dass ich dann, ja, und das zeigt diese Offenheit, ja. Das heißt, dass das so den Weg gefunden hat.
Ja. Und das heißt auch, dass man dann, selbst wenn man unterschiedliche Cloud-Anbieter hat, dass der Austausch zwischen diesen verschiedenen Cloud-Systemen genauso oder ähnlich leicht funktioniert, weil die alle, so habe ich es noch nie gesehen, aber aha, ja.
Ich finde nochmal, das Thema KI sollten wir auf alle Fälle nochmal kurz aufgreifen. Da gibt's ja jetzt ganz verschiedene Standpunkte. Ich weiß nicht, wie weit ihr da schon seid. Wie siehst du denn das? KI im LIMS, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie ist da deine Einstellung zu?
Ehrlich? Klar macht das Sinn. Also für mich zweifelsfrei, dass das Sinn macht, weil ich eröffne wieder Möglichkeiten, die es so vorher nicht gab. Also wenn wir gerade über so Schnittstellen reden und ich sage, ich habe ein LIMS-System, das so offen ist, mit der KI auf dieses System zuzugreifen, Daten da abzuholen, anders aufzubereiten, wo ich vorher vielleicht dann erstmal einen Entwickler gebraucht habe, einen Entwicklungszyklus gebraucht habe, um überhaupt zu spezifizieren, was ich eigentlich für ein Problem lösen will, und dann die Schnittstellen zu spezifizieren, das Pflichtenheft zu schreiben, die Daten rauszuholen. Dieser Weg, diese Offenheit, die ich durch diese Schnittstellen habe, durch diese APIs habe, die es im Internet gibt, plus die Möglichkeiten in der KI, die mir den Kontext dazu gibt, ne? die wirklich mir Kontext erarbeiten, die mir quasi erlaubt, in dem Kontext den Kontext zu erweitern und zu verstehen, was die Daten wirklich bedeuten und nicht nur in dem Zusammenhang, den ich jetzt gerade im LIMS sehe, sondern dann wirklich im LIMS vielleicht auch Enden miteinander zu verknüpfen, die auf natürliche Art und Weise vom Hersteller gar nicht dafür gedacht waren, zusammenzuführen. Aber die Art und Weise, wie ich es implementiere, erlaubt mir es dann, diese mit KI diese Dinge auszuwerten. Also es macht für mich definitiv Sinn, weil KI unglaublich viele Möglichkeiten bietet, aber andersrum auch, es bietet auch wieder Gefahr. Ne? Das ist wieder das gleiche Thema.
Das finde ich ganz spannend, das Thema Gefahr. Vor allen Dingen ich habe es jetzt bei LinkedIn gesehen, jetzt einen Warning Letter von der FDA, die ein amerikanisches Unternehmen, soweit ich das jetzt gesehen habe, mal auf die Finger geklopft hat. Die hatten sich denn quasi mit der KI Reporte erstellt und gar nicht nochmal groß kontrolliert, was da eigentlich drin steht. Also das war eine ganz, ich denke, das ist auch immer der Punkt, wie benutzt man KI, was macht man da? Ich finde, ich bin da ganz deiner Meinung, Norbert, ich glaube, es ist die Zukunft. Ich will nochmal deine Erfahrung hören, Thema, ihr seid ja international unterwegs mit eurem Produkt und du bist ja auch ab und zu mal in den USA und kennst dich da aus. Wie ist denn der Unterschied zwischen USA und ich sag mal dem europäischen Raum, Thema KI, Thema LIMS und sowas? Wie würdest du das unterscheiden beide Märkte?
Das ist eine schöne Frage, das ist eine gute Frage. Das hängt mit, es fing im Prinzip schon vor ein paar Jahren an, als es um das Thema Cloud ging. Ja, das ist ja, da sind wir ja genauso. Wir haben ja, sobald ich ein Handy in der Hand habe, macht es den meisten Menschen gar nichts mehr aus, dass wir in der Cloud sind. Ne? Wenn sie aber vor dem PC sitzen, haben ganz viele das Gefühl, dass Cloud nicht sicher ist. Ne? Dass Cloud, weil ich es nicht greifen kann, weil ich nicht weiß, wo der Server steht, weil ich nicht weiß, wo die Daten gespeichert werden, dass viele Compliance-Risiken darin sehen. Ne? Also wirklich sagen, ich habe meine Daten nicht unter Kontrolle. Und sagen wir bei Konzernen habe ich da überhaupt keinen Stress mit, wenn die das sagen. Da sage ich, die haben die Manpower, um das selbst zu lösen. Aber wenn ich mir jetzt angucke, unsere beiden Unternehmen, ne, für unsere beiden Unternehmen, macht es nur Sinn, in die Cloud zu gehen, weil ich habe jetzt noch einen IT-Mensch, ne, der sich um die Cloud Security kümmert. Vorher muss man jemand, der sich um die Hardware kümmert, um dies kümmert und jenes kümmert, um die Security des Firewalls, die Security der Switches, die Switch-Updates macht. Also der Level an, dass ich wirklich den Compliance erreichen kann, ist in der Cloud sehr viel einfacher, wenn ich mich das ist jetzt aber wieder die Gefahr, gebe ich mich in die Hand von einem Hersteller. Ne? Wenn ich sage, es ist Amazon oder es ist Microsoft, ich vertraue dann diesen Herstellern ich denke, man kann, was Security und Compliance angeht, den Herstellern auch vertrauen. Die sind offen genug und dokumentieren genug, was das angeht. Ich will jetzt nicht über Datenschutz reden, sondern mir geht es um Compliance im Sinne von Speicherung. Ich weiß, wo meine Daten sind, wie ich meine Daten wiederherstellen kann. Das ist in der Cloud gewachsen und in Amerika ist überhaupt keine Frage. Cloud, ob man Cloud benutzt oder nicht, das ist gar kein Thema. Das ist natürlich, nutzt man Cloud. Ne? Das, irgendwas on-prem nochmal hochzuziehen, das kriegt heute im Unternehmen niemand mehr genehmigt. Und genauso ist es mit KI. Ne? Also wir in Europa haben gewisse Vorbehalte. Ne? Wir haben so ein bisschen Kontrollverlust, glaube ich, wenn es um Cloud geht. Und mit KI ist genau das gleiche Thema. In USA, wir waren jetzt auf einer Veranstaltung, da haben alle von KI geredet. Alle wollen ihre Berichte mit KI machen. Alle wollen die Effizienzgewinne mit KI machen, wollen sich helfen lassen. Und es gibt natürlich großartige Einsatzzwecke, wo ich meine Daten, die im LIMS gespeichert sind, dazu nutzen kann, Vorhersagen darüber zu machen, was ich wie ein Essay aussieht in Zukunft. Na, wenn ich einen veränderten Use Case habe, dass ich über meine Systeme die Essays benutze und dann quasi ein Modell trainiere und dann daraus in die Zukunft gehen kann. Das sind Dinge, da stecken unglaubliche Potenziale drin. Aber du hast das schon erwähnt, ne? Ich fand, wenn du es nicht gesagt hättest, ich hätte genau diese Warning Letter von der FDA erwähnt. Dann muss man sich aber bewusst sein, was man damit tut. Ja, welche Informationen ich wirklich damit verarbeite. Und da ist die FDA ziemlich kompromisslos. Sie sagt, sobald die Patientensicherheit mit den Daten, die ich da verarbeite, zu tun hat, muss immer ein menschlicher Oversight passieren. Das heißt, muss ein Human in der Loop sein, der die Daten überprüft und Daten sicherstellt, was da passiert.
Aber würdest du sagen, wir haben jetzt über den US-Markt gesprochen, also ich und der Philipp und ich, wir beobachten schon auch da, gibt es jetzt in Europa Thema auf alle Fälle Cloud, gibt es schon einen Paradigmenwechsel, weil sicherlich auch größere Firmen gemerkt haben, ey, da kann ich richtig Geld sparen. Und wenn es ums Geld sparen geht, gerade große Pharmaunternehmen oder Großunternehmen generell, da wird auch dreimal überlegt, ob es denn noch so sinnvoll ist, Thema Abhängigkeit und sowas zu überdenken, wenn man sagt, ich kann da echt 50% an Kosten einsparen oder sowas, weil ich eben nicht mehr diesen IT-Overhead bei mir habe. Dieses Outsourcing gibt's ja schon sehr, sehr lange, beobachte ich schon seit Anfang meiner Karriere. Also das ist jetzt so, das hat ja so 2010, 15 fing das jetzt an mit Outsourcing-IT nach Indien. Da war überhaupt kein IT-Mann mehr da, quasi auch bei großen Pharmaunternehmen, wo ich denn unterwegs war, habe ich das immer wieder festgestellt. Ich denke, oh krass, ja, von den Leuten, die du damals kanntest, die in IT waren, die waren plötzlich alle weg und alles, wir müssen mal nach Indien schnell ein Ticket erstellen. Also der Trend geht ja dahin, wir verschlanken unsere IT und selbst Projekte, die jetzt Philipp und ich da betreuen, ganz häufig ist doch die Cloud schon gewünscht ab und zu. Also das kommt schon immer mehr auch vor. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist im Bereich LIMS und deutscher Markt beziehungsweise europäischer Markt.
Ja, schon auch, weil die Behörden jetzt im Prinzip nachziehen, ne, und anfangen sich den Gegebenheiten anzupassen. Weil also in dem Umfeld, in dem ich bin, nämlich in diesem regulierten, hochregulierten Umfeld der pharmazeutischen Industrie, gab es die GAMP-Regel und irgendwann gab es eine GAMP-2-Regel, weil einfach die Wirklichkeit sich geändert hat. Ne? Es gab plötzlich Systeme in der Cloud. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie kann ich denn da Sicherheit herstellen? Und auch die FDA zieht ja jetzt im Endeffekt nach, dass eben das klassische Validierungsverfahren, das in der Pharmaindustrie gilt, ich will nicht sagen, eine Frage stellen, aber zumindest erweitern im Konzept und sagen, es gibt an der Stelle nicht mehr eine Software-Validierung, sondern eine Software-Assurance. Also das heißt, dass ich nicht mehr den automatisch, wenn ich mir eine neue Software anstelle, jeden kleinen Krümel, der in der Software ist, testen muss, sondern ich risikobasiert da rangehen kann sagen, okay, es gibt Software, Funktionen in der Software, da vertraue ich dann dem Test meines Herstellers und kann mich darauf zurückziehen. Und es gibt Dinge, die direkt mit der Patient Safety zu tun haben, wo das Patienten Gesundheit gefragt ist und dann, man dann eben anfängt, diese sich nur noch darauf risikobasiert dem zu nähern und noch diese Dinge zu testen. Also, dass ich nicht mehr, wie es ganz häufig passiert, ich kaufe ein neues Chromatographiesystem, was passiert, dann sitzt einer ein halbes Jahr lang da und führt den Testplan durch, den der Hersteller geliefert hat, um nachzuweisen, dass das System beim Kunden genauso funktioniert, wie der Hersteller sich es gedacht hat und genau die gleichen Ergebnisse liefert und. Und das ist natürlich, ich will nicht sagen Unsinn, aber das ist natürlich ein problematischer Ansatz, wenn ich jetzt, der mir auch die Agilität wegnimmt, weil ich nicht so schnell von A nach B wechseln kann, weil ich immer wieder den Validierungsaufwand habe.
Wir sehen es ja auch täglich im Archiv. Genau. Das ist, hindert ja daran, das führt ja eher dazu, dass Leute noch veraltete Softwareversionen benutzen, weil sie den Validierungsaufwand eines Upgrades
vermeiden. Ich sag mal, der Validierungsaufwand, da ist das ist ja auch was die Behörden erkannt haben, dass der Aufwand, der in diese Validierung gesteckt wird, von vielen falsch verstanden wird. Ne? Also wird von vielen die gesagt, ich muss immer alles testen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und deswegen gibt es jetzt die Software Assurance, also die Computer Software Assurance von der FDA, denen sagt, okay, schaut euch eure Systeme an, schaut euch wirklich an, was ihr damit macht und wo das Risiko wirklich drinsteckt. Und betrachte das Risiko für eure Compliance. Ja. Das heißt also für den Patienten ganz oben und natürlich für die Datenintegrität und solche Dinge, womit wir fast schon wieder bei der Archivierung sind, weil es ist, Datenintegrität ist das Thema an der Stelle, die halt bei der Archivierung immer auch zählt. Aber der risikobasierte Ansatz wird jetzt viel stärker in den Vordergrund gesetzt, weil nur dann können wir auch die Innovationszyklen, die es jetzt in der Cloud gibt, wirklich umsetzen.
Da kann man eigentlich sagen, das Archiv entlastet, also wenn ich eine gute Archivstrategie habe, entlaste ich eigentlich meinen LIMS und kann damit viel schneller wechseln. Ich habe damit viel mehr Innovationsspielraum am Ende als Anwender, als auch umgedreht als Hersteller, wenn ich sage, pack die Daten lieber raus, mach einen guten Workaround, lass uns da eine gute Archivstrategie auch von mir aus extern bereitstellen. So haben wir nämlich die Möglichkeit, da entsprechend viel flexibler voranzugehen. Im SaaS-Bereich oder im Cloud-Bereich, ich entlaste auch meine Datenbänke, die sind einfach dann leer mit Altdaten, die da 20 Jahre rumfaulen, sage ich mal, auf Herstellerseite. Das kann einfach ein gutes Archivprogramm quasi abdecken. Und vom Herstellerseiten her habt ihr die Möglichkeit, entsprechend da Updates zu fahren. Müsst euch nicht so sehr darum kümmern, dass Daten von vor 25 Jahren noch lesbar sind in einem neuen System, was eigentlich gar nicht mehr so richtig schön miteinander zusammengehört, weil die Technologie sich völlig geändert hat. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz.
Das ist eigentlich doch ein schönes Schlagwort.
Genau, ein schönes
Archiv fördert Innovation. Das ist ja für viele erstmal ein Widerspruch. Das müssen wir uns mal merken.
Ich würde dann erstmal die Augenbrauen hochziehen, wenn ich das höre.
So irgendwie erstmal was wieder.
Aber das Archiv entlastet, ja. Wenn ich eine gute Archivierungsstrategie habe, kann ich ja schon ordentlich entlasten aus meinem Produktivsystem eigentlich Druck rausnehmen und schaffe mir da verschiedene Freiräume. Das wäre jetzt auch, sage ich mal, mein Endwort zu sagen.
Darf ich noch mal was kurz nachfragen? Bitte. Wenn wir hier schon den LIMS-Experten haben, wir haben jetzt viel über LIMS geredet, wo es herkommt, und Cloud ist ein Thema. KI ist sehr heiß auch in der LIMS-Welt. Wo siehst du denn die Zukunft des LIMS? Also was sind was kommt in den nächsten Jahren? Was sind neue Anwendungsgebiete, neue Technologien? Was wird den LIMS weiter vorwärts bringen?
Es fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, was in der Technologie passiert. Ich wünsche mir, dass das passiert, was wir vorhin angesprochen haben, dass es kleinere Lösungen gibt. Dass nicht der Hersteller, dass alle Hersteller wieder versuchen, alle Probleme in einem System zu lösen und sich da öffnen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, was passieren soll.
Also Richtung agilere Lösung, sowas.
Agilere Dinge einfacher zusammenstecken zu können, zu sagen, eben wie Julian es vorhin gesagt hat, ich habe eine Speziallösung für ein Problem oder für ein paar Probleme, und die kann ich dann verheiraten mit einer Speziallösung für ein anderes Problem und hab dann vielleicht noch mein LIMS dabei, und die Schnittstellen sind offen genug, dass ich da wirklich die Daten austauschen kann. Das würde ich mir wünschen. Ob es dahin geht, weiß ich nicht. Wir investieren momentan unfassbar viel Energie und Zeit in KI und alles, was mit KI zu tun hat. Deswegen glaube ich, werden da so ein paar Dinge, ein paar Initiativen wirklich auf der Strecke bleiben, ne? Weil, wie gesagt, der regulierte Markt, in dem wir uns bewegen, das ist wirklich ein kleiner Markt, ein Nischenmarkt. Und für alles andere ist KI dann schon ein Ansatz, wo ich sage, wenn ich ein bisschen ein paar Rails, Guardrails einbaue in meine Prozesse, kann ich mit KI schon unglaublich viel bewegen. Auch mit den vorhandenen Systemen. Also auch gerade was die Interoperabilität angeht oder das übergreifende Arbeiten. Ne? Also ich persönlich, ich weiß nicht genau, wie ist mal, ich kriege mein Morgenbriefing, ne? Aus meinen E-Mails von gestern, aus den Tasks, die offen geblieben sind, aus dem, was da ist, und dann sagt mir die KI morgens, was ich tun soll. Ne? Aus aus meinen Systemen heraus gefüllt.
Das Angebot habe ich bisher immer abgelehnt von meinen Mail-Systemen.
Ja, aber das ist, wenn du also Dinge hast, und da sage ich mir, das zeigt aber, ich habe hier Prozesse und Systeme miteinander verheiratet, die gar nicht dazu gedacht waren, miteinander zu verheiraten. Ich lese auf Outlook und aus Jira Dinge zusammen. Ja, und vergleiche die und bringe die zusammen zum Briefing. Und da sage ich, das ist
wie Knowledge Management. Das hatten wir in der Vergangenheit diskutiert, ja, Julian. Genau. Also Informationen aus verschiedenen Quellen sinnvoll zusammenbringen, wie man sie erst gar nicht beabsichtigt hat.
Und der Unterschied ist, dass ich jetzt nicht mehr darauf angewiesen, ich muss jetzt nicht mal zu meinem Entwickler gehen und sagen, ich möchte das, das und das, dann setze das dann um und dann kriege ich, sondern ich, wenn ich nachmittags eine Stunde Zeit habe, setze ich mich dahin, lass es mir erklären, wie ich es am besten mache, und dann mache ich das und hab dann eine Lösung, und wenn sie nicht passt, dann mache ich in 2 Wochen meine Veränderungen dran. Also ich werde in den Fähigkeiten angehoben, die mir in die Hand gegeben werden. Und ich glaube, das wird auch bei NIMS passieren. Dass wenn die Systeme entsprechend offen sind, dass ich dann genau diese Lösung plötzlich finde. Wann ist der beste Zeitpunkt für mich, heute Nachmittag meine Analysenzertifikate zu freizugeben? Ne?
Ich glaube, auch im Laborbereich ist das Thema KI noch gar nicht abschließend geklärt, was da alles so geht. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ist ja sowieso in jedem Bereich, aber ich glaube, im Labor noch ganz spezifisch viel, weil man doch sehr unterschätzt, man sieht das Labor immer sehr technisch und sagt, ach naja, das lässt ihn hier setzen, der Anwender muss die Pipette schwingen und was weiß ich. Aber es gibt noch so viele kleine Aufgaben, und das Thema Effizienz sollte doch immer wieder eine Rolle spielen. Prozesse, wie du es vorhin ganz am Anfang gesagt hast, die muss man immer wieder auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, da kann KI richtig was reißen. Meine Herren, ich würde sagen, wir sollten langsam zum Ende unserer Reihe kommen. Ich möchte nochmal mein persönliches Fazit kurz mitgeben. Vielleicht könnt ihr auch nochmal eures geben. Also für mich ganz klar, das LIMS ist kein Archiv. Du bist LIMS-Profi und sagst selber, das ist eigentlich nicht der optimale Ort, um Daten zu archivieren. Und man sollte da eine ordentliche Archivierungsstrategie gemeinsam aufsetzen mit dem LIMS und dem entsprechenden Archiv dazu.
Ja, dem kann ich zustimmen, und ich würde um einen Satz noch ergänzen. Jeder, der sich an Archiv, wirklich sich um Archiv kümmert und das Archiv ernst nimmt, sollte sich die Frage stellen, wie er über die eigentliche Anforderung, die vom Gesetzgeber kommt oder von irgendeiner Regulatorie kommt, daraus was Sinnvolles machen kann. Und wer das vor 15 Jahren gemacht hat, kann heute seine Daten in die KI einfüttern und kann daraus lernen. Wer das nicht gemacht hat, sondern immer noch Papier hat, der ist halt gekniffen jetzt. Ne? Das heißt, der wird einfach hinterherhängen, weil die Daten nicht zugänglich sind. Das heißt, ich mache mir Gedanken darum, was ich eigentlich mit dem Archiv bezwecken will. Ist es nur der Archivar, der wieder die Tür hinter sich zuschließt und sagt, okay, ich habe alles hier verfügbar, oder will ich daraus Business machen aus den Daten, die ich habe? Und Archivdaten sind immer historische Daten, aus denen ich lernen kann.
Das ist ein wichtiger Punkt, den wir heute gar nicht besprochen haben. Wir haben es, glaube ich, mal in einer anderen Folge besprochen, aber richtig. Und da kann natürlich LIMS nochmal weitere Aspekte dazu bringen. LIMS-Dat. Mein Satz des Tages ist wirklich: ein digitales Archiv gibt Raum für Innovation. Das ist wirklich, fasst für mich sehr viel zusammen.
Ja, sehr gut.
Ja. Alles klar. Ja. Vielen lieben Dank, lieber Norbert, für deine Teilnahme hier an unserem Podcast. Wer mehr über UpToData erfahren möchte, wo kann ich mich hinwenden?
An UpToData, UpToData.com.
Eine Website oder eine E-Mail-Adresse, wo ich hinschreiben kann.
Ja, im Zweifel auch direkt an mich. Ja. Vorname.nachname@UpToData.com, also Norbert.Bittner@UpToData.com, oder ja.
Ich bin mir sicher, wir werden die Kontaktdaten auch in den
Show
Notes nennen, ebenso wie unsere.
Super.
Ja. Und ich bin auch gerne bereit, über solche Themen zu streiten. Also wer anderer Meinung ist, kann das gerne formulieren. Ich denke, es gibt immer ganz viele Ansichten, und das ist eine der Kulturen, die momentan in unserer Gesellschaft ein bisschen zu kurz kommen, nämlich einfach offen zu streiten und zu sehen, was gibt es denn eigentlich für Themen, die wir beleuchten können. Weil es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheit über das Archiv. Es gibt ganz viele, so viele Kunden, wie es gibt, gibt es auch Wahrheiten über das Archiv, glaube ich.
Genau. Dann vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich denke, ein Podcast bringt immer schön Raum für Diskussionen. Es war super, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich denke, Philipp, dir geht's genauso. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag.
Super.
Danke ebenso.
Danke auch.
Tschüss. Tschüss.
Das war Daten, Doku, Digital, der Pharma-Archiv-Podcast. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Bleib digital, bleib dokumentiert und bis zur nächsten Folge von Daten, Doku, Digital.